Herzlich willkommen. Hier ist Tonspur Wissen. Hier ist der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und hier ist Ursula Weidenfeld. Hallo.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Kommt jetzt das frische Wasser in die Ostsee? Wochenlang sind ja die Pegelstände in der Ostsee gesunken. Das Wasser floss kubikkilometerweise durch die schmalen Öffnungen in der Meerenge zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark in die Nordsee ab. Warum war das so? Wie kommt das Wasser zurück und welches Wasser kommt da eigentlich? Über diese Fragen habe ich mit Michael Naumann gesprochen, der am Deutschen Institut für Ostseeforschung in Warnemünde die Pegelstände fest im Blick hat und der mir jetzt erklärt, wie das Wasser seit ein paar Tagen schon wieder so zurücktröpfelt und warum die Meeresforscher auf ein paar ordentliche Frühjahrsstürme hoffen. Hallo, Herr Naumann.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Herr Naumann, monatelang ist Wasser aus der Ostsee in die Nordsee geflossen. Seit ein paar Tagen ist andersrum. Was passiert da?
Ja, dass der Ausstrom von Oberflächenwasser in die Nordsee ist zum Erliegen gekommen, die letzten anderthalb Wochen. Dann haben wir so eine Art Warteposition. Aber so ganz lange lässt das Wasser ja doch nicht auf sich warten, auch wenn noch kein Westwind da ist. Strömt schon am Boden eine ganz flache Schicht über den Öresund und vielleicht auch über den Großen Belt zurück in die westliche Ostsee. Das konnten wir messen, weil unsere Expedition, die die Wintersituation erfasst, entdeckt, dass in der Arkona-See bereits unten am Boden ein schwaches Signal von Einstromwasser da ist, von salzreichem Wasser, was quasi nur über den Öresund gekommen sein kann. Jetzt ist aber das Spannende, läuft auch über den Haupteinstromweg, über den Großen Belt, Fehmarnbelt, Mecklenburger Bucht, Darßer-Schwelle, irgendwann Wasser ins Arkona-Becken.
Aber es muss ja ganz, ganz viel werden, damit der Wasserverlust der Ostsee ausgeglichen wird.
Genau, das ist jetzt nur so ein ganz schwaches Signal. Das ist das erste Wasser, was ankommt. Das ist nicht das große Volumen. Das kommt erst hinterher. Deswegen brauchen wir diesen starken Westwind als Antrieb.
Wie viel fehlt denn der Ostsee?
Also wenn Sie das jetzt mal plakativ sehen wollen, nehmen Sie einfach unsere deutsche Staatsfläche, die Festlandsfläche, und packen da mal 80 Zentimeter oben drauf. Das ist ungefähr das Volumen, das sind 275 Kubikkilometer an Wasser.
Ja, also warum ist es passiert? Warum fehlt der Ostsee das ganze Wasser?
Wir haben Ostwind und der Ostwind sorgt dafür, dass er quasi auf der Wasseroberfläche mit so einer Art wie so eine Schubspannung wirkt und quasi Wasser antreibt und damit quasi das Wasser aus der Ostsee herauspresst. Und dann haben sie zwischen den dänischen Inseln, Schweden und Deutschland dann die schmalen Meerengen, den kleinen Belt, den großen Belt und den Öresund. Und über diese Wasserkanäle, diese schmalen Auslässe, wird das Wasser dann in die Nordsee gepresst.
Wie lange muss denn so eine Wetterlage anhalten, damit das passiert?
Naja, das reichen auch schon ein oder zwei Wochen, dass sich der Wasserstand erniedrigt. Aber dass wir in dieses Extrema kommen, das waren jetzt einfach mal 5-6 Wochen permanent Ostwindlage. Ne? Und deswegen haben wir ja auch... Wir haben eine lange Zeitreihe in der zentralen Ostsee an der Station Landsort. Das ist eine kleine Insel südlich von Stockholm. Stellen Sie sich eine Badewanne vor und Sie schwappern Wasser hin und her. Würden Sie an den Rändern messen, haben Sie eigentlich nur die Kurzzeitschwankungen. Wenn Sie aber in der Mitte messen, dann haben Sie vom Prinzip den generellen Trend, ob der generelle Füllstand in Ihrer Badewanne hoch und runter geht. Und deswegen nehmen wir die Station Landsort, weil wenn Sie quasi von den nördlichen Bereichen bis in die westliche Ostsee gucken, ist das so ungefähr die Mitte. Und damit erfassen sie diesen allgemeinen Füllstand. Und das ist unser täglich Brot, auf diesen Pegel zu gucken. Was passiert dort eigentlich? Dann gucke ich in meinem Arbeitsfeld mir täglich das Wettergeschehen im Nordatlantik an. Und dann haben wir ungefähr eine Idee, was könnte denn hydrographisch die nächste Zeit passieren, damit wir immer auf der Lauer liegen, bestimmte Umweltereignisse zu erfassen. Und genau, das ist so der Grund, warum wir das auch beobachtet haben. Und dann nach einer gewissen Zeit, oh, wir haben jetzt minus 50 Zentimeter. Beim großen Einstrom 2014 hatten wir minus 53 als Startbedingungen. Jetzt gucken wir mal, was noch so weiter passiert. Und dann haben wir plötzlich minus 67 Zentimeter und haben den absoluten Spitzenreiter plötzlich.
Nun würde man ja denken, das ist irgendwie gefährlich, wenn die Ostsee so viel Wasser verliert, dass der Pegelstand um 67 Zentimeter sinkt.
Naja, das ist quasi so ziemlich das Maximum. Auf 140 Jahre wäre ja sonst auch mal minus ein Meter oder andere Füllstände gewesen. Und das war uns dann schon klar, also das ist jetzt irgendwann ein Punkt erreicht, auch wenn Ostwind weiter wirkt. weil dann geht einfach nichts weiter raus aus der Badewanne sozusagen.
Wenn der Wasserstand der Ostsee zu niedrig ist, dann fließt nichts mehr ab, das kann ich verstehen. Aber ist es jetzt gefährlich, wenn die Ostsee so viel Wasser verliert oder ist es
grundsätzlich ist ungefährlich? Es grundsätzlich ist das überhaupt nicht gefährlich, es ist einfach Oberflächenwasser, was normal auch gut mit Sauerstoff versorgt ist und Lebensraum bietet, ist dann einfach rübergepresst in die Nordsee. Und naja, je nachdem, was halt jetzt passiert, wird's halt spannend, ne? Ob einfach nur Wasser zurückfließt oder ob salzreiches Wasser zurückfließt aus der Nordsee. Und
das, wovon hängt das ab?
Das hängt jetzt davon ab, ob das Windsystem auf maritim zurückkippt. Ich sage jetzt immer so schön unsere typischen norddeutschen 3 Grad nasskalt mit Sturm. Und wir haben jetzt immerhin ja
Ostwesten.
Genau, und damit würden wir dann den Antrieb sorgen, dass quasi das Oberflächenwasser der Nordsee mit Nachdruck in die Ostsee gepresst wird. Und Sie müssen sich vorstellen, das Oberflächenwasser der Nordsee hat etwa 33 Gramm je Kilogramm Salzgehalt. Und die Ostsee, hier in der westlichen Ostsee, sind wir so bei 10, 12, 13 Gramm je Kilogramm Salzgehalt an der Oberfläche, ne, im Oberflächenwasser. So, und das heißt, sobald dieses salzreiche Wasser aus der Nordsee einströmt, hat das eine höhere Dichte, ein höheres Gewicht spezifisch damit und würde dann, sobald wir diese flachen Meerengen passiert haben und in Arkona-Becken ankommen, das ist dieses erste große Sammelbecken oder die erste große Badewanne, sprechen wir sinnbildlich, im Norden der Insel Rügen, die hat 45 Meter Wassertiefe, dort sinkt das Wasser dann ab, was reingepresst wird, weil es eine höhere Dichte hat. Und dann sinkt es zu Boden und dann ist es ein reiner Dichteausgleich bis in die zentrale Ostsee. Und jetzt kommt das Spannende. Wir benötigen ein sehr, sehr großes Wasservolumen, damit wir bis in die zentrale Ostsee, bis ins Gotlandbecken kommen. Und deswegen reicht auch nicht ein Tag oder zwei Tage Sturm aus, sondern wir brauchen eine Aneinanderreihung von Stürmen. Also am besten 2 oder 3 Wochen, so wie Dezember 2014, da waren es 3 Wochen permanent Westwind ohne große Pause, permanent 5, 6 Windstärken, teilweise mehr. Sowas brauchen wir jetzt einfach, ne, damit dieses Salzwasser aus der Nordsee reingepresst wird. Ne, und dann sinkt es halt in der westlichen Ostsee im Arkona-Becken ab. Und dort am Boden kriecht es dann entlang bis in die zentrale Ostsee. Und jetzt das Spannende, warum brauchen wir so viel Volumen? Weil die Ostsee ist nicht ein großes Becken, eine große Badewanne, sondern eine Aneinanderschaltung vieler Badewannen. Und wir müssen immer über den Badewannenrand klettern können mit dem Volumen. Und jetzt nehmen wir das Bornholmbecken, das ist das nächste große Sammelbecken im Osten der Insel Bornholm. Das hat 95 Meter Wassertiefe. Da liegt aber der Badewannenrand zur zentralen Ostsee, die sogenannte Stolperschwelle. Kommt vom Küstenort Stolpe, nicht von Stolpern oder Slupsk. Und diese Schwelle muss gequert werden. Und von minus 95 auf minus 58 Meter dieses Becken aufzufüllen, sind 170 Kubikkilometer Wasservolumen. Das läuft halt. In der Regel brauchen wir da 5, 6 Tage Überstromdauer in der westlichen Ostsee von salzreichem Wasser größer als 17 Gramm je Kilogramm, damit wir die Chance haben, dann in die zentralen Becken Volumen zu transportieren.
Also das heißt, man braucht im ersten Becken einen Füllstand, der so hoch ist, dass er über diese Schwelle kommt mit schwerem Salzwasser, damit das schwere Salzwasser dann auch in die weiteren Becken der Ostsee fließen kann. Wie lange dauert das denn insgesamt, bis so das ganze Ostseewasser mit schwerem Salzwasser aus der Nordsee durchdrungen ist?
Wenn Sie jetzt das Ereignis hätten, weil es in der westlichen Ostsee Volumen hineingibt, dann müssten Sie etwa 3 bis 4 Monate warten, damit es im Gotlandtief, das ist so die tiefste Stelle im östlichen Gotlandbecken zwischen der Insel Gotland und den baltischen Staaten, so das ist eines der großen Ostseebecken, dass es dort am Boden ankommt.
Wie können Sie das messen, ob das passiert ist oder ob es passiert oder ob es eben vielleicht auch nicht passiert?
Na, wir haben ja mehrere wachende Augen, die für uns arbeiten. Und zwar haben wir ja einen Umweltüberwachungsauftrag vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Wir betreiben für Sie Dauermessstationen in der westlichen Ostsee, die alle 10 Minuten aus verschiedensten Wassertiefen Messwerte an Land liefern. Und da haben wir eine Station auf der Darßer Schwelle und eine im Arkona-Becken. Und wenn wir dort sehen, dass alle diese Sensoren in den verschiedenen Tiefen einen Salzgehalt annehmen, und zwar über 15, 16 oder 17 im Idealfall, und dann haben wir da auch ein Strömungsmesser am Grund zu stehen, die Strömungsrichtung Richtung Einstrom zeigt, also von West nach Ost, dann wissen wir, wie viel Volumen dort eindringt. Weil wir kennen ja die Meerenge, darüber quasi den Querschnitt. Wir kennen dann die Strömungsgeschwindigkeit über unseren Strömungsmesser, der nach oben guckt und uns in Meter Scheibchen nach bis zur Wasseroberfläche die Strömungsrichtung und Geschwindigkeit zeigt. Plus wir kennen die Salzgehalte über die verschiedenen Sensoren und können dann ausrechnen, wie viel Volumen geht da rein. Und wir sprechen dann von Salztransport. Wir zählen dann die Gigatonnen an Salz, also nicht das Gesamtvolumen Wasser, sondern aus dem Volumen dann das. Und daran schätzen wir dann ein, wie groß dieser Einstrom ist. Und ab einer Gigatonne sprechen wir von einem großen Salzwassereinbruch, einem sogenannten Major Baltic Inflow, sozusagen MBI abgekürzt. Sobald wir so einen Major Baltic Inflow haben, wir sind alle wachgerüttelt, auch unsere Anrainerstaaten. Was passiert jetzt ökologisch in den Tiefen der Ostsee?
Wir wissen jetzt, was passiert, damit das Salzwasser möglichst weit vordringt Richtung Osten. Aber jetzt ist es ja kein Selbstzweck, dass die Ostsee salziger wird. Warum ist Salzwasser aus der Nordsee für die Ostsee wichtig?
Also Salzwasser ist vom Prinzip das Taxiunternehmen für Sauerstoff. Sie müssen sich das Ganze so vorstellen, dass quasi die zentralen Becken permanent unter Sauerstoffmangel in der Tiefe unterhalb von 70 Metern leiden, wo nur stückchenweise über solche Einstromereignisse frischer Sauerstoff hingeliefert wird. So, das ist zum einen durch die Geografie vorgegeben, dass wir diese Beckenstruktur haben, dass wir nur diese schmalen Einlässe zum Weltmeer haben, dass wir diese starke Schichtung zwischen Oberflächenwasser und Tiefenwasser haben, Oberflächenwasser gespeist durch die Flusssysteme, das Tiefenwasser gespeist durch die Weltmeere. Und beide Schichten vermischen sich einfach nicht, weil wir ständig so viel Süßwasserzufuhr durch die Flüsse bekommen, dass wir Wasser ins Weltmeer permanent abführen. Und dadurch ist ständig Bewegung drin und es wird nicht zu einem einheitlichen Wasserkörper. Und wenn im Tiefenwasser einmal Sauerstoff verbraucht ist, können Sie nicht von oben dort neu Sauerstoff runtermischen. Also weder durch Temperatur, dass sich Wasser abkühlt und runtersinkt, das sinkt maximal zu dieser Trenngrenze runter, noch durch Windmischung schaffen Sie es vielleicht, die oberen 20 Meter zu versorgen, 30 Meter bei Sturm. Aber da kommen Sie nicht unterhalb dieser Grenze 70 Meter, wo dann halt irgendwann in der zentralen Ostsee die Salzsprungschicht ist. Und wenn unten drunter der Sauerstoff verbraucht ist, dann brauchen wir einfach diesen von der Seite lateralen Einstrom von salzreichem Wasser, um dort halt Sauerstoff hinzuliefern. Und der Clou ist, dass das halt in der Nordsee an der Oberfläche steht und durch Wind, also in der Atmosphäre, durch die Atmosphäre Sauerstoff eingemischt wird. Und dann einfach quasi dieser gut versorgte, das ist ja generell so, Wasserkörper an der Oberfläche wird in die Ostsee gedrückt. Der höhere Salzgehalt sorgt dafür, dass es absinken kann und transportiert damit quasi dann den Sauerstoff oder hinein.
War das denn schon immer so, dass die Ostsee praktisch eher Sauerstoff verbraucht und der Sauerstoff dann von der Nordsee sozusagen nachgeliefert wird? Oder ist das ein neues Phänomen, mit dem wir uns anders auseinandersetzen müssen?
Das war schon immer so. Es war aber auch immer schon mal wechselhaft. Also wenn wir in Bohrkerne gucken, dann sehen wir teilweise Phasen von Schichtung, ganz eng laminiert von Organik. Was sagt uns das? Wenn am Meeresgrund Organik abgelagert wird, dann habe ich keinen Sauerstoff, der es zersetzt hat. Wenn ich eine Lagenstruktur habe, weiß ich, es gab kein Bodenlebewesen wie Krebschen, Muscheln, Würmer, ähnliches, die letztendlich dafür gesorgt haben, diese Schichten zu homogenisieren. Das heißt, da war kein Bodenleben und demzufolge war da kein Sauerstoff. Wenn ich dann aber wiederum Schichten habe, die hell sind, also quasi ja, wenig Organik drinne haben, komplett keine Schichtung aufweisen, sondern eine feste, homogene Masse, dann weiß ich, da muss Leben gewesen sein. Und diese Wechsel sehen wir in der gesamten Fläche am Meeresgrund der Ostsee immer mal wieder. Und daher wissen wir auch, dass diese Fläche von Sauerstoffmangel, dass es die auch schon vor 6000 Jahren gegeben hat.
Etwa. Was passiert denn, wenn Sauerstoff jetzt wieder in die Ostsee kommt? Wir haben ja in den letzten Jahren oft darüber gesprochen, dass die Ostsee ein totes Gewässer ist. Kommt das Leben dann zurück?
Temporär. Und als wir im April 2015 dem Einstrom hinterherjagten und im Gotlandbecken Messungen gemacht haben, haben wir am Meeresgrund auf 240 Meter Wassertiefe, habe ich einen Dorsch in der Kamera gesehen. Das Video gibt's auch noch. Der quasi mit dem Einstromwasser dahin transportiert wurde, wo vorher quasi absolut kein Leben für ihn möglich war. Der wird dort auch nicht lange überlebt haben, weil wenn wir reingucken in die Zeitreihe mit unseren Messungen, die danach stattgefunden haben, hat er vielleicht ein halbes Jahr oder so dort einen Lebensraum gehabt, wenn überhaupt, oder 3 Monate. Aber es ist letztendlich kurzzeitig höheres Leben möglich.
Wie lange hält denn
der Sauerstoffeinschuss. Wenn Sie sagen, der Dorsch hatte vielleicht ein halbes Jahr, dann heißt das ja, es ist wirklich nur eine ganz kurzfristige Angelegenheit. Oder wie lange dauert es, bis der Sauerstoff
verbraucht ist? Ja, das hängt so ein bisschen an den Gegebenheiten, die wir dort in der Tiefe haben. Wie gesagt, wir haben viel abgestorbene Organik, die nicht zersetzt ist. Über die Nährstofffrachten, die über die Flusssysteme in die Ostsee gelangt sind. Man spricht ja von Nährstoffüberfrachtung, also sprich Eutrophierung im Fachjargon, und dass die Ostsee stark eutrophiert ist, ist kein Geheimnis. Und wenn Sie jetzt zu viele Nährstoffe haben, zusätzlich haben wir eine Meeresregion, wo sich das Oberflächenwasser sehr, sehr schnell erwärmt. Sie haben warmes Wasser, Sie haben mehr Nährstoffe, es bildet sich mehr Plankton, es ist aber auch weniger Sauerstoff oben schon zur Verfügung. Und dann rieselt im Spätsommer, wenn quasi die Temperaturen irgendwann wieder kühler werden, dann ist ja so ein Jahresgang in der Planktonentwicklung, rieselt das als abgestorbene Masse zu Boden, also quasi durch diese Schichtgrenze Oberflächenwasser, Tiefenwasser bis auf den Meeresgrund und muss unten zersetzt werden. Und wenn ich dort aber keinen Sauerstoff habe, dann bleibt das dort einfach liegen. Sie müssen sich das vorstellen, Sie haben quasi einen vollen Topf Nudeln bildlich und zu wenig Kinder, die es aufessen, also zu wenig Sauerstoff. Und deswegen haben wir dort eine sehr hohe Anreicherung am Boden von organischem Material. Und wenn wir jetzt Sauerstoff dorthin transportieren, dann wird natürlich erstmal ganz schnell diese ganzen Stoffkreisläufe in Gang gesetzt. Und wir schaffen es quasi, dass dort Umsätze passieren. Aber was wir dann sehen an Lebensraumerweiterung, das ist dann halt nur kurzweilig. Ne? Und das sehen wir halt, wenn wir die letzten großen drei Einströme miteinander vergleichen. Die haben auch alle ein bisschen andere Startbedingungen. Jedes Ereignis ist immer wieder spannend neu zu beobachten. Sehen wir aber eine annähernde Verdopplung der Sauerstoffzehrungsraten. Das heißt, Sauerstoff ist doppelt so schnell wieder weg, als das früher mal war. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir dort unten so viel Organik abgelagert haben.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich viel mehr und viel häufigere Wasseraustauschereignisse, damit die Ostsee wirklich wieder nachhaltig ein Gewässer werden würde, in dem höheres Leben dauerhaft in allen Becken möglich ist.
Richtig, das wäre schön, wenn wir mehrere von diesen sporadischen Ereignissen hätten. Das hängt aber, wie gesagt, wie wir es eingangs diskutiert haben, an den Witterungsbedingungen, ne, dass wir Ostwind brauchen, erstmal ein bisschen den Wasserstand erniedrigen. Also minus 20 Zentimeter ist schon viel. Und selbst dann ist genug Platz für einen großen Salzwassereinstrom. Und dann brauchen wir halt, wie gesagt, diese Witterung von permanent Westwind im Anschluss, der uns dann das quasi wie eine Front das Oberflächenwasser der Nordsee reindrückt. Und das wäre schön, wenn das häufiger passiert. Es passiert aber eigentlich so ein Großereignis, ja, vielleicht zwei pro Dekade. Heißt nicht, dass wir einen geringen Wasseraustausch haben. Es laufen auch kleinere Ereignisse rein. Die kommen aber in der zentralen Ostsee nicht an. Die Salzkonzentration, die Bilanz ist annähernd konstant in der Ostsee. Also auch kurze Ereignisse von 2-3 Tagen bringen halt frisches Wasser rein. Das kommt dann aber in der Mecklenburger Bucht, in der Kieler Bucht oder vielleicht im Arkona-Becken noch an. Sorgt dort letztendlich für Dynamik. Aber viel weiter geht das dann nicht.
Wird denn die Ostsee irgendwann mal in der Lage sein oder könnte sie irgendwann in der Lage sein, sich selbst zu regenerieren? Oder ist eben, weil es da immer zu wenig Wind, zu wenig Austausch, zu wenig Mischung zwischen hohen und tiefen Wasserlagen gibt, ist es eben immer ein System, das darauf angewiesen ist, dass irgendwann von der Nordsee frisches, kaltes, salziges, sauerstoffreiches Wasser kommt?
Genau, das ist unsere einzige Option, ins tiefen Wasser Sauerstoff zu pumpen. Und ja, schwedische Kollegen, die haben mal sogenanntes Geoengineering mal ausgerechnet für einen kleinen Fjord in Schweden. Wie wäre es, wenn wir dort mit Pumpen und Energie Sauerstoff nach unten bringen würden? Und das ist ein Unternehmen, das brauchen wir theoretisch nicht anfangen, weil da so viel Energie bei drauf geht, bis wir dann einen oxischen Zustand haben. Also das können wir für die gesamte Ostsee, selbst für so einen Fjord, schon nicht leisten. Es kommen manchmal so lustige Ideen, also sage ich mal jetzt mal lustig in Anführungsstrichen. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. An dem Tag, wo diese Gaspipeline dort zerstört wurde in der Ostsee, am nächsten Tag habe ich eine E-Mail von einem Privatmann bekommen. Jetzt könnte man ja das Sauerstoffproblem der Ostsee lösen, indem wir das überall perforieren, diese Leitung. Und von außen,
ja, ist doch eigentlich eine gute
von außen
Idee,
Sauerstoff reinpumpen. Ja, die Idee ist sehr charmant, aber in der Durchführbarkeit, selbst wenn wir da pumpen würden wie verrückt, das wäre ein marginaler Effekt.
Hat das, was jetzt möglicherweise in den nächsten Wochen passieren wird und worauf Sie hoffen, hat das Auswirkungen auf die Wasserqualität, wenn ich im Sommer an die Ostsee fahren will und dort Urlaub machen will?
Naja, auch in der westlichen Ostsee sorgt das natürlich für Stoffumsätze. Ne? Ich meine, wir haben dort auch diesen Effekt in Kleinen, dass immer spätsommerlich Sauerstoff gezehrt ist. Und, jedes dieser kleinen Ereignisse hilft auch dort, das ganze System im Gang zu halten und Umsätze zu fahren, dass da wir nicht immer weiter abdriften. Ne?
Weil an den Küsten normalerweise der Sauerstoffgehalt relativ hoch ist, weil da ja der Wind zumindest in den oberen Wasserregionen für Austausch sorgt und eben auch Sauerstoff wieder
einträgt. Genau, das ist ein Oberflächenwasser, ist immer sehr gut versorgt. Aber wir haben auch in der Mecklenburger Bucht eine Schichtung, auch wenn die nur 25 Meter tief ist, sehen wir dann dort im Sommer ab 10, 12 Metern, ist er dann auch im Hochsommer gezerrt und teilweise so weit gezerrt, dass auch dort kein höheres Leben mehr möglich ist. Und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt in Richtung Fischerei und auch sogar über Fischentwicklung sprechen, wir arbeiten sehr eng mit dem Thünen-Institut für Ostseefischerei zusammen. Wir sorgen für die hydrographischen Bedingungen und analysieren die. Die Kollegen gucken, warum kann denn der Dorsch zum Beispiel nicht reproduzieren. Da wollen wir diese Prozesse erforschen, weil wir sehen einfach, das ist zyklisch, das ist mehr, als wir uns das vorstellen konnten. So weltweit gibt es ja auch diese Punktmeldungen, die in den Küsten nach oben gehen mit Sauerstoffmangel im Sommer. Spätsommerlich, jeder denkt, das ist eine kleine Fläche, die regeneriert beim ersten Herbststurm. Das dachten wir bis dato auch, also bis vor 5 Jahren, bis wir angefangen haben, diese Langzeitserien auch im Küstenraum aufzubauen. Nee, das regeneriert halt nicht mit dem ersten Herbststurm, sondern wir brauchen teilweise ein bisschen mehr Futter. Und es regeneriert dann erst Ende Oktober, Anfang November. Und so haben wir dort auch eine längere Phase, wo auch hier in der westlichen Ostsee das Leben eingeschränkt ist. Und da sprechen wir nicht von dem System wie in den zentralen Becken, sondern von einem eher zyklischen System.
Und das führt dann dazu, dass der Dorsch sich nicht vermehren
kann? Genau, weil es so sein unter 15 Grad ist so sein Lebensraum. Und im Sommer, wenn das Oberflächenwasser über 15 Grad erwärmt ist, dann geht er da ungern hin. Das ist so, als wenn er in die Sauna geht, so haben mir das die Kollegen von der Fischereiforschung beschrieben. Da geht er dann mal kurz zum Futtern hin, aber dann möchte er gerne wieder ins Kalte. Und wenn unten das kühlere Wasser jedoch kaum Sauerstoff hat, dann hat er kaum Lebensraum. Und was wir so sehen, ist, dass wir da vielleicht 3, 4 Meter hat er als Lebensraum und je nachdem, wie jetzt der Wind diese Schichtung variiert, manchmal auch gar keinen. Und genau das ist das Problem, was wir vorher auch nicht wussten. Und da stehen wir halt noch am Anfang, weil es halt so irre aufwendig ist, im flachen Wasser diese Zeitreihen und Analysen zu machen. Sie haben dort ein X-faches der Probleme, als wenn Sie jetzt Dauermessgeräte in die tieferen Bereiche stecken, wo wir nicht mehr in einer durchlichteten Zone sind, das nicht mehr zuwächst, weniger Strömung ist, der Wind dort auch nicht angreift, weil er nur im Oberflächenwasser ja für Dynamik sorgt.
Herr Naumann, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Über all diese Sachen habe ich bisher nie nachgedacht, ehrlich gesagt, wenn ich im Sommer in der Ostsee schwimmen war und das ändert sich jetzt. Also Dankeschön dafür. Danke Ihnen und euch auch fürs Zuhören. Wichtige Fragen an die Wissenschaft senden Sie bitte per Mail an tonspur@rheinische-post.de. Ich suche dann nach der richtigen Antwortperson. Und für nächste Woche sind wir aber schon versorgt. Ich freue mich drauf. Bis dahin, viele herzliche Grüße, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.